Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk mit Sven Freger.
Das Folgende liest man in fast allen Ratgebern. Sowas wie, das machen erfolgreiche Menschen anders oder 10 Tipps, um erfolgreich zu sein oder Erfolg leicht gemacht. Da gibt es immer einen Faktor, der in solchen Listen vorkommt. Und dieser Faktor heißt ganz häufig Scheitern. Und beim Scheitern ist das meistens so ein bisschen wie der Eisberg. Also man sieht die Spitze, zumindest sagt man das immer bei erfolgreichen Menschen, man sieht, was sie als Erfolg geschafft haben. Man sieht aber nicht die 90% darunter, die eben häufig auch aus Scheitern bestehen. Und man beurteilt ganz häufig eben nur diese Spitze, die man sieht. Was man eben nicht sieht, ist das Scheitern. Und wie viel Scheitern von uns in jedem steckt, darauf gucken wir heute Abend mal. Wahrscheinlich viel mehr als bei vielen anderen Dingen, die so in uns drin sind, spielt eben Scheitern eine Rolle. Gina, lass uns mal so anfangen. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie erfolgreich würdest du über dich sagen, bist du?
Oh, das
also
ist
eins
ganz,
ist gar nicht, ganz fies. 1 ist gar nicht erfolgreich, 10 ist ganz erfolgreich.
Ich möchte natürlich mich überhaupt nicht bewerten.
Auf gar keinen Fall.
Auf gar keinen Fall, weil ich eben festgestellt habe, dass genau das mit dieser Bewertung sehr, sehr schwierig ist, wenn man sich eben diesem Thema Fehler machen und Scheitern annähert.
Ist Erfolg für dich denn überhaupt eine Kategorie, wenn du über das Scheitern nachdenkst?
Natürlich. Scheitern ist eben gerade deswegen ein solch großes Thema geworden, weil Erfolg so wichtig geworden ist.
Kannst du trotzdem mal sagen, also man hat ja bei sich selbst so eine Einschätzung. Glaubst du, dass dir viele Dinge gelingen oder glaubst du, dass du manchmal 4 Anläufe brauchst, bis es dann gelingt? Oder gibst du dann auch manchmal auf, was ja auch legitim sein kann?
Beides. Also ich gebe auf jeden Fall, glaube ich, oft und sehr schnell auch auf, wenn es mir nicht so wichtig ist. Wenn es mir wichtig ist, dann natürlich nicht. Aber Scheitern kann natürlich schon auch was Positives haben in diesem Sinne. Also ich glaube, es gibt Bereiche, wo Scheitern sehr wichtig ist, wie zum Beispiel eben auch in der Wissenschaft oder in der Kunst oder auch beim Schreiben kann das sehr wichtig, weil eben auch motivierend sein. Mich haben aber eben genau die anderen Geschichten interessiert, wo das nicht unbedingt zu einem bestimmten Ziel führt.
Du hast nämlich ein Buch geschrieben, das heißt Der Fehler, der mein Leben veränderte. Gina Bucher, lebst in der Schweiz und du hast dich jetzt länger mit dem Scheitern beschäftigt und diese Scheitern-Geschichten gesammelt, welche du gefunden hast, was die vielleicht zeigen und was die über Fehlern und über Scheitern aussagen. Darüber reden wir oder versuchen das heute Abend zumindest mal.
Deutschlandfunk Nova.
Du hast dich längere Zeit mit dem Scheitern beschäftigt und Berichte und Erlebnisse übers Scheitern gesammelt. Und wer dein Buch, Der Fehler, der mein Leben veränderte, vielleicht noch nicht gelesen hat und jemand, der dich noch nicht kennt, wird dich jetzt kennenlernen. Denn Kreativität wird bei Deutschlandfunk Nova großgeschrieben, es ist ja ein Hauptwort. Und deshalb haben wir 3 Vorschläge auch für dich zusammengestellt, für rein mögliche Aktivitäten, mit der Bitte darum, dass du dir eine aussuchst. Hier steht, hallo, hier kommen 3 Vorschläge für mögliche Aktivitäten für und mit Gina Bucher. Erstens, ein schönes Wochenende in Zürich verbringen mit genau 100 Euro.
Das ist die erste Variante von 3.
Ist das möglich überhaupt?
Für 100 Euro, ja, natürlich ist das möglich.
Du lebst in Zürich, um Zürich?
In Zürich. Man muss einfach nur wissen, wie.
Erklär uns das. Wie lebt man in Zürich? Und?
Also es ist hart, aber ich denke schon, dass es möglich ist. Also als erstes müsste man wahrscheinlich eine Stadtführung machen mit Leuten von dem Surprise Straßenmagazin, übrigens auch eine Geschichte, die im Buch vorkommt. Die können einem Orte zeigen, wo man kostenlos übernachten kann. Das ist natürlich auf der Straße.
Das würde schon was sparen.
Unter der Brücke. Das würde sehr viel sparen, weil ich glaube, für 100 Euro eine Übernachtung zu kriegen, wird schon mal schwierig. Das nächste Problem ist natürlich Essen und Trinken. Also Trinken ist kein Problem, weil wir sehr viele Trinkwasserbrunnen haben.
Und man könnte bei 2 Tagen, könnte man vorher noch überlegen, ob man ganz viel isst. Dann kommt man schon über die ersten 36 Stunden, bis man wieder was essen muss oder so.
Ja, das wäre mir, glaube ich, ein bisschen zu abenteuerlich. Also nee, das müsste schon ein bisschen regelmäßiger sein. Aber für 100 Euro, das ginge. Für 2 Tage, ne? Oder 3 Tage.
Ja, für ein Wochenende.
Für ein Wochenende.
Das ist ja schon Freitag besonders. Also 48 Stunden müssten schon...
Ja, wird knapp. Vor allem muss man ja dann sich an die Öffnungszeiten der Supermärkte halten. Und die sind auch nicht 24 Stunden geöffnet.
Und weggehen fällt wahrscheinlich flach dann, ne?
Das sowieso nicht.
Was sind 100 Euro gerade? 90 Schweizer Franken irgendwie so in etwa?
Ja, oder so fast 1:1, ja.
Zweite Möglichkeit, einen Film drehen.
Auch in Zürich? Oder grundsätzlich?
Grundsätzlich.
Ah, das würde mich viel mehr interessieren.
Weil?
Weil ich erstens Film studiert habe, also Filmwissenschaften.
Wo?
In Zürich an der Uni und auch in Hamburg ein Semester. Ich habe da nicht gelernt, wie man Filme dreht. Ich habe nur gelernt, wie man Filme beurteilt und analysiert.
Also du kannst jetzt so Sequenzanalyse machen und sagen, hier, totale, halbtotale, nah, halbtotale, totale.
Ja, richtig.
Thema?
Thema, natürlich Dokumentarfilm.
Ja?
Auf jeden Fall.
Nicht fiktional?
Nein. Nein, nein. Nein, was Dokumentarisches und dann in welche Richtung, schwierig. Also Fehler würde ich jetzt nicht verfilmen wollen, weil man da auf so visuelle Lösungen setzen müsste, die mir jetzt nicht einfallen würden.
Auch so Themenbilder.
Ja, genau. Das würde mir, glaube ich, sehr schwer fallen, weil das würde sehr schnell kitschig werden, glaube ich.
Oder man hat so Zeitraffer von so Wolken, die an einem vorbeiziehen und kann so philosophische Gedanken ja, darauf äußern. Genau. Scheitern als Chance. Ja. Wir alle denken daran. Ja. Aber Film als Medium würde dich schon interessieren.
Nein, also ich finde Text grundsätzlich, also liegt mir einfach besser. Ich habe meine Filme machen habe ich jetzt so noch nie gemacht, erstens. Und zweitens finde ich es wahnsinnig aufwendig. Also ich bewundere all die, die mit Film arbeiten. Ich weiß nicht, ob ich das könnte, weil man ja auch immer mit einem Team zusammen sich überlegen muss, wie man eben welche Bilder und dann auch noch den Ton. Und da fühle ich mich mit dem Text viel, viel freier.
Auch weil es für dich alleine stattfindet?
Ja.
Obwohl man jetzt gerade, du hast diese Geschichten über Scheitern gesammelt, man hätte ja auch einen Videoblog machen können und mit jedem dieser Geschichten so Einzelteile als Kurzfilm dann, weiß ich nicht, 5 oder 6 Minuten oder sowas drehen können, wäre ja auch möglich.
Ich glaube nein, weil natürlich meine Protagonisten zu einem großen Teil anonym sind.
Ja, ich wollte nicht
weiß nicht, ob die sich für Bilder zur Verfügung gestellt hätten.
Oder du nimmst immer so eine ganz schöne Schattenwand und die sitzen immer dahinter und man verfremdet auch die Stimme.
Und so mit Perücke und so.
Ja, dann hat das visuell
ja, aber auch
nicht so
dann wird das wieder so dominant. Und das ist eben, finde ich, jetzt beim Texten ein enormer Vorteil, auch weil ich die Leute beschreiben konnte und so versucht habe, ein Foto zu ersetzen. Also, dass man schon so ein Bild, so einen visuellen Eindruck hat von den Menschen. Aber ich konnte das kontrollieren, wie dieser Eindruck ungefähr sein sollte. Und mit dem Bild.
Hast du die Texte eigentlich zum Gegenlesen gegeben hinterher?
Ja, natürlich.
Also die durften einmal freigeben, jeder für sich sozusagen.
Musste. Also da bestand ich drauf, dass ich die Unterschrift gekriegt habe, sonst hätte ich die Geschichten nicht integriert.
Dritte Möglichkeit, ein Buch über Erfolge schreiben.
Das würde vielleicht noch komplizierter werden als der Fehler, kann ich mir vorstellen. Weil, warum nicht? Also, ich müsste zuerst Erfolg definieren und vor allem auch wegkommen vom Geld. Also, reiche Menschen sind ja nicht unbedingt erfolgreich. Gut, ja, es wäre nicht, nein, es wäre eigentlich nicht so schwierig.
Aber ich merke keine Riesenbegeisterung für das Thema.
Nein, ich weiß nicht. Ja, ich frage mich tatsächlich, wie interessant das wäre. Also ich finde Erfolg schon interessant, aber ob dann auch erfolgreiche Menschen interessant sind, also die würde ich dann natürlich nach ihren Schattenseiten befragen wollen und nicht nach ihren erfolgreichen Tun oder so. Also
wenn du dich für eine Möglichkeit entscheiden müsstest, also du müsstest ein Wochenende in Zürich verbringen mit maximal 100 Euro, einen Film drehen oder ein Buch über Erfolg schreiben? Wofür würdest du dich entscheiden?
Ich würde mich, glaube ich, doch fürs Letzte entscheiden, weil ich jetzt zwar nicht so auf den ersten Blick nicht so begeistert reagiert habe, aber weil ich glaube, wenn man länger über ein Thema nachdenkt, dann kann man das immer interessant machen.
Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk. Gina Bucher ist zu Gast. Dein Buch trägt den Titel Der Fehler, der mein Leben verändert. Und darunter steht noch von Bauchlandungen, Rückschlägen und zweiten Chancen. Gibt es in dem Buch, wenn das veröffentlicht ist, ist es ja für einen selbst meistens ein bisschen länger her, dass man sich intensiv damit beschäftigt hat. Gibt es Geschichten da drin, an die du immer wieder denken musst, die für dich eine Relevanz im Alltag bis heute irgendwie entwickelt haben?
Weniger an einzelne Geschichten, als vielmehr als an einzelne Momente.
Zum Beispiel?
Also zum Beispiel hat mich wahnsinnig fasziniert, wenn Menschen etwas tun, wo sie eigentlich genau wissen, dass sie es nicht tun sollten. Also wenn man bewusst ein Risiko eingeht, obwohl man ganz genau weiß, das sollte ich jetzt nicht tun.
Also, nach einem Beispiel, welche Geschichte ist da in deinem Kopf?
Da fällt mir natürlich als erstes die HIV-Ansteckung ein. Also der Mann, der sich mit HIV angesteckt hat, obwohl er natürlich genau wusste, dass er ohne Schutz nicht sollte, hat er trotzdem gemacht. Immer wieder, hat auch immer wieder den Test gemacht, war immer negativ, dachte, naja gut, wird wohl nichts passieren. Passierte dann natürlich doch.
Das heißt, er hat mit mehreren Menschen geschlafen, immer wieder und hat nie verhütet.
Genau. Oder auch der Bankräuber, der genau wusste, dass man natürlich keine Bank überfallen sollte. Er hat es trotzdem gemacht. Und er war sich auch in dem Moment selbst, also nicht erst im Nachhinein, sondern tatsächlich in dem Moment selbst, wo er in die Bank gegangen ist mit einer Schreckschusspistole, war er sich bewusst, das sollte man nicht machen und ich möchte das eigentlich auch gar nicht.
Aber warum
hat
das
trotzdem gemacht?
Weil
er Geld brauchte, natürlich, und weil er wahrscheinlich in einer ausweglosen Situation war. Aber das hat mich schon sehr fasziniert, dass man eben, ich meine, wir tun ja ständig Dinge, die man nicht tun sollte, nur schon bei Rot über den Fußgängerstreifen laufen oder so. Meistens hat es nicht so schwere Konsequenzen, aber in dem Buch hat es Geschichten drin, die eben sehr schwere Konsequenzen haben. Und an solche Momente muss ich oft denken, aber auch an die Momente, wo sich Menschen bewusst werden, was sie getan haben, wo sie sich beginnen, damit auseinanderzusetzen.
Also Momente der Erkenntnis so ein bisschen.
Momente der Erkenntnis, genau. Momente, wo sie sich entschuldigen, also wo man versucht, Verantwortung zu übernehmen über das, was man getan hat. Mhm. Sprich, wo man dann auch aktiv wird, also von dieser Passivität, von diesem ersten Schock rauskommt und sagt so, und jetzt will ich aber mein Leben wieder in die Hand nehmen und mich entschuldigen. Und dann ganz interessant, das hat mich sehr fasziniert, wie oftmals Täter und Opfer aufeinander getroffen sind, zum Beispiel vor Gericht, und sich die Opfer dann für den Täter ausgesprochen haben.
Also, was für ein Fall hast du da im Kopf?
Zum Beispiel ein junger Mann, der Raubüberfälle gemacht hat und der hat sich bei diesen Opfern entschuldigt und der soll, also das Gericht, die Anklage wollte, dass er sicherheitsverwahrt wird. Und die Opfer haben sich dann für ihn ausgesprochen und haben explizit gesagt, nein, das wollen sie nicht. Er wurde dann am Ende auch nicht verwahrt. Das heißt, die Opfer haben ihm verziehen, was er getan hat. Und haben das auch seiner Mutter, glaube ich, gesagt. Und er war total platt, er konnte es überhaupt nicht fassen. Also dass es eben auch schwierig ist, Verzeihen anzunehmen, weil er sich selbst so als Monster auch gesehen hat.
Aber jetzt, wenn du sagst, um nochmal das Beispiel vom Bankräuber und vom HIV-Positiven, das ist ja von der Charakteristik her nochmal, ich würde sagen, etwas anders gelagert. Also beim Bankräuber könnte ich sagen, vielleicht ist der in der persönlichen Notlage, was nicht die Tat rechtfertigt, aber erklärt, wo es herkommt. Bei dem HIV oder bei dem Menschen, der sich mit HIV ansteckt, ist es ja ein absolut irrsinniges Risikomanagement. Also wo man denkt, ja, du musst es nur lange genug herausfordern, dann hast du die Wahrscheinlichkeit irgendwann so hoch, dass es dir eben passiert. Ist das nochmal für dich anders? Weil beim einen würde man sagen, ja, beim Bankräuber ist vielleicht noch mehr Erklärbarkeit dahinter als bei dem HIV-Menschen.
Also wie ich die Geschichten gesammelt habe, bin ich ständig an solche Definitionsgrenzen gestoßen, weil ich sowieso, ich habe ganz explizit nach Fehlergeschichten gesucht und ich habe oft Scheitergeschichten gefunden. Also die Leute.
Wie würdest du es unterscheiden? Also was ist der Fehler, was ist das Scheitern?
Also meine Protagonisten, die haben diese Unterscheidung überhaupt nicht gemacht. Das war so die erste Erkenntnis. Ja. Ich für mich finde, würde sagen, Fehler sind einzelne Momente und Scheitern ist was Größeres. Und Scheitern bedingt vor allem, dass man einen Plan hatte, der dann eben nicht funktionierte. Das ist beim Fehler nicht unbedingt der Fall.
Der könnte impulsiver passieren.
Genau, Fehler passieren einfach so. Und Fehler passieren ja auch einfach allen. Und deswegen interessierte mich eben, ja okay, wenn Fehler passieren, wie geht man denn damit um, wenn es dann eben passiert ist?
Und aber kann der HIV-Mensch zum Beispiel sagen, warum er dieses Risiko eingegangen ist?
Jetzt im Nachhinein schon, ja.
Damals nicht?
Damals nicht. Also war sich auch viel zu wenig bewusst, glaube ich. Und ja, es war irgendwie Teil eines Selbstfindungsprozesses wahrscheinlich, vermutlich. Also wenn ich jetzt so seine Geschichte angucke, ich möchte jetzt nicht diesen Protagonisten zu nahe treten und das irgendwie interpretieren wollen. Aber ich denke, dass es halt ganz viele Erfahrungen gibt im Leben, wo man natürlich genau weiß, dass es nicht klug ist, aber am Ende hat man eben etwas über sich erfahren, auch wenn natürlich die Konsequenzen sehr schwer sind.
Gibt es Fehler, die dann vielleicht zu einem, ja, oder auch Scheiterprozesse, die dir, keine Ahnung, als besonders irrsinnig in Erinnerung sind? Also der Bankräuber zum Beispiel ist für mich eins, wo ich sagen würde, ja, dass es diese Notlagen gibt und dass das passiert, das über, also ist schlimm, aber es überrascht mich nicht wahnsinnig. Mhm. Bei dem HIV-Menschen würde ich auch sagen, ja, das ist von außen beurteilt jetzt, ne, total bekloppt, aber möglicherweise, wenn man sagt, man will sich austoben, man denkt da nicht drüber nach, es geht ja schon gut, hat vielleicht auch was mit Lebensphasen zu tun, in denen man so unterwegs ist. Man ist vielleicht auch noch nie so richtig auf die Nase gefallen, kann ich mir auch irgendwie erklären, ohne jetzt zu wissen, ob das in dem Beispiel so ist. Aber gibt es was, wo du sagst, ey, nee, das kann doch eigentlich nicht sein, das ist zu krass gewesen?
Also ich finde so die Mordgeschichten, die drin sind, die fand ich erschreckend nachvollziehbar. Also wie schnell halt sowas passieren kann.
Erzähl mal eine.
Also da ist zum Beispiel ein Mann, der seine Frau und danach auch die Kinder umgebracht hat. Und er hat die ganze Situation, also wie das überhaupt so weit hat kommen können, mir geschildert. Und wir haben natürlich vor allem danach darüber gesprochen, was danach passiert ist. Aber dass man in der Wut und aus unvernünftigsten Gründen sowas passieren kann, kann ich irgendwie total gut nachvollziehen. Ich glaube, das passiert schneller, als man sich so denkt.
Das heißt, verkürzt, er hat irgendwann in dem Streit rot gesehen?
Hat rot gesehen und hat seine Frau, ich glaube, erwürgt war das, ja.
Und die Kinder?
Danach erstickt.
Aber ein Akt, also eine, die, ja. Die Tat sozusagen am ja. selben Tag ist ja. nicht...
Also hat natürlich Panik bekommen und wusste nicht, was tun. Und dann hat er eben auch noch die Kinder erstickt. Und das klingt ganz furchtbar, das ist auch furchtbar. Aber wie er mir das erzählt hat, ja, ist mir klar geworden, dass eben diese Grad, wo man drüber balanciert, sehr, sehr schmal ist. Das kann irgendwie, ich glaube, es gibt Situationen im Leben, wo man auch oft Glück hat, dass eben sowas nicht passiert. Aber was ich besonders irrsinnig finde, um auf deine Frage zurückzukommen, ist zum Beispiel die Geschichte der Ärztin. Mhm. Weil sie eben diesen Widerspruch aushalten muss, dass sie als Ärztin ja eigentlich keine Fehler machen darf. Aber natürlich auch ihr Fehler unterlaufen. Und genau das ist ihr passiert. Sie versucht sich zu entschuldigen. Und
was ist ihr passiert?
Sie hat zwei Spritzen vertauscht und einer Patientin das Falsche gespritzt. Also statt eine Flüssigkeit für die Venen hat sie ihr eine Flüssigkeit fürs Gehirnwasser gespritzt. Und das hatte katastrophale Folgen. Die Frau war danach schwerst behindert und die Ärztin hat sich sofort entschuldigt, hat sofort versucht, ihren Fehler zu korrigieren. Das war dann aber so nicht mehr möglich. Und sie hatte danach vor allem Probleme mit der Klinik, weil es dann eben halt um Haftungsfragen ging. Und hat dann auch feststellen müssen, dass man eigentlich über Fehler so nicht spricht. Schon gar nicht unter Ärzten. Alle wissen, dass es passiert, aber niemand spricht darüber. Die Patienten erwarten natürlich...
Perfektion sozusagen.
Ja, klar, die wissen, die Ärzte sind keine Götter in Weiß. Aber trotzdem erwartet man natürlich, dass bei der eigenen Behandlung gerade nichts passiert. Und das ist so ein Widerspruch, den man aushalten muss in diesem Beruf.
Kann die heute noch praktizieren?
Sie praktiziert noch, aber hat sich den Arbeitsplatz so geschaffen, dass sie sich ganz viele Kontrollmechanismen etabliert hat und... ja, dass sie das irgendwie gut tragen kann.
Jetzt hast du gerade schon ein paar Dinge noch angesprochen. Diese Momente der Erkenntnis, den Moment, wo man Verantwortung übernimmt. Und ich habe mich gerade auch nochmal gefragt, gibt es so eine Art Muster? Also im Sinne von, man geht erst ein Risiko ein, dann geht was schief, dann will man es nicht wahrhaben. Also hast du so ein Muster erkennen können oder hast du danach vielleicht auch gar nicht gesucht?
Das wäre schön, wenn es sowas gäbe, weil dann gäbe es wahrscheinlich auch eine Anleitung, wie man es eben vermeiden könnte. Und ich glaube, das ist eben genau der Punkt. Das gibt es natürlich nicht und das ist auch
aber wäre auch ein Bestseller, so scheitern sie niemals.
Ja, ja,
allein
genau.
Der Titel
das
verkauft
dann,
sich.
Ja, das wäre genau dann so eine Art Buch, wie ich es eben nicht haben wollte. Und ich meine, ich glaube, deswegen haben wir... Ich habe selbst ja auch Angst vor Fehlern und ich glaube, das ist auch der Grund, weswegen wir uns vor Fehlern so sehr fürchten, dass es eben kein Muster gibt und dass man entsprechend auch nicht nach einem bestimmten Schema reagieren kann. Das geht eben nicht, weil das Schlimme an Fehlern ist, dass man in eine totale Orientierungslosigkeit gerät und erstmal nicht weiß, wo einem der Kopf steht, buchstäblich, weil man einfach das so noch nie erlebt hatte und dann muss man improvisieren können und improvisieren kann man eben nicht üben. Vorher.
War dir wichtig, dass du, selbst wenn du nach Fehlern suchst, Fehler findest, die große Konsequenzen haben? Oder hast du auch gesagt, nee, es geht auch um die, keine Ahnung, kleinen Fehler, die wir alle machen, ohne dass die Konsequenzen mal so riesig sein müssen?
Ich habe ursprünglich damit angefangen, nach Menschen zu suchen, die einen Fehler ganz bewusst gemacht haben, die eben was riskiert haben, obwohl sie genau wussten, dass
man... Das würdest du auch als Fehler bezeichnen? Also wenn ich sehenden Auges mache, ist es ja...
Ja, ist eben die Frage.
Das ist ein Risiko, dass ich eingehe und ich weiß, es könnte A oder B ausgehen, dann geht es halt B aus.
Ja, also ich hatte sehr schnell, merkte ich, dass es schwierig ist mit diesen Definitionen.
Ja.
So, und ich hätte auch gerne noch viele, viele Beispiele mehr ins Buch genommen. Also zum Beispiel jemand, der seine politische Vergangenheit bereut oder auch im Sport, jemand, der was Großes riskiert hat und dann schwerst verletzt, zum Beispiel querschnittgelähmt oder so, geworden ist.
Was ja auch nochmal ist von, das sind Menschen, die wir verehren.
Genau.
Im Sinne von Leistungssportler, ja. Wenn es dann funktioniert.
Ja.
Aber
ist dann eine Trophäe quasi.
Genau, aber es gab, glaube ich, jetzt kriege ich das nicht zusammen, aber eine Leistungssportlerin, glaube ich, aus der Leichtathletik, die im Training dann einen sehr schweren Unfall hatte und so. Also es gibt diese Menschen ja und die poppen dann in unseren Nachrichten einmal kurz auf, aber eigentlich interessieren sie uns bei den nächsten Leichtathletik-WM oder bei den Olympischen Spielen dann schon nicht mehr.
Ja, ja. Nein, also ich habe ziemlich schnell gemerkt, dass es sehr schnell auch ausufert und dass diese Definitionen natürlich so überhaupt nicht funktionieren. Deswegen habe ich mich dann einfach dafür entschlossen, 3 Kapitel zu machen, die das so ein bisschen strukturieren, weil eben also der Fall der Ärztin, die ja den Fehler nicht absichtlich gemacht hat, wo man aber sagen kann, naja, das gehört vielleicht zu ihrem Berufsrisiko, fand ich dann halt doch auch irgendwie wichtig, diese Geschichte im Buch zu haben und so sind dann diese 3 Kapitel entstanden.
Sag kurz 3 Kapitel in.
Die Krux der Berufsrisiken und dann Wut und Rausch und dann noch Verführung und
das ist der HIV-Fall damit drin.
Genau.
Ne?
Also,
verliebt, vertraut, verdrängt.
Genau, verliebt, vertraut, verdrängt. Über die Neugier auf der Suche nach Liebe und Lebenssinn. Also das waren dann so meine Definitionsversuche quasi.
Hast du Gespräche erlebt mit den Menschen, wo du gemerkt hast, denen wird in dem Moment das erst richtig klar? Also weil das Sprechen drüber eine Reflexion in Gang setzt?
Nein, weil ich ja Leute gesucht habe, die einen Fehler gemacht haben und wir wären ja sonst anders gar nicht in Kontakt gekommen. Und ich wollte ja auch nicht jemanden darauf hinweisen, dass er was gemacht hat. Stimmt. Weil dann wäre ich so eine moralische Instanz, die ich auf gar keinen Fall sein wollte.
Im Sinne von, jetzt erzähle ich dir mal, was du falsch gemacht hast.
Ja, genau. Aber interessanterweise war es so, dass ich Menschen getroffen habe, die gesagt haben, ja klar, ich erzähle dir gerne von meinem Fehler. Die haben mir dann ihre Geschichte erzählt, um am Ende zum Ergebnis zu kommen, ich glaube, diese Geschichte passt überhaupt nicht in dein Buch. Weil, wenn ich es mir recht überlege, war es ja eigentlich kein Fehler. Weil, wäre das nicht passiert, dann wäre ich nicht die Person, die ich heute bin. Das fand ich ganz interessant.
Die hast du aber trotzdem dann teilweise reingenommen.
Natürlich.
Weil sie ja einfach Aussage. Wie hast du diese Menschen gefunden?
Ganz unterschiedlich. Über Zeitungsannoncen, über Leute, die mit solchen Leuten zu tun haben, also Sozialarbeiter, Psychologen,
die hast du gezielt dann auch mal angesprochen, weil du gedacht hast, Straftäter wäre spannend.
Genau, ja. Ja, ich habe, anfangs wollte ich eine Zeitungsannonce machen, ganz allgemein, eben der Fehler, der mein Leben veränderte. Dann habe ich schnell gemerkt, nee, das ist mir ein bisschen zu riskant, weil wer weiß, wer sich da alles meldet. Und dann habe ich sehr konkret mir Fälle überlegt, die ich interessant fand und habe nach solchen Leuten gesucht. Und dann habe ich aber auch Leute gefunden über so die klassischen 7 Ecken, also jemand, der von meinem Buch gehört hat und dann hat der oder die gesagt, ich würde da jemanden kennen. Und dann gab es auch vielleicht 2 Fälle, wo sich Menschen bei mir gemeldet haben, weil sie eben gehört haben, dass ich mich mit diesem Thema beschäftige und gesagt haben, ich hätte da auch eine Geschichte zu erzählen.
Musstest du viele ablehnen? Also Menschen, die an dich herankommen, weil sie ja vielleicht auch ihre Geschichte erzählen wollen. Das ist ja auch ein Stück Wertschätzung, wenn einem jemand zuhört. Hast du irgendwie auch sagen müssen, nee, oder manchmal hat man ja auch so das Gefühl, man muss Menschen vor sich selbst schützen?
Also ich habe nicht alle Geschichten integriert. Ich überlege gerade, ja natürlich, also ich überlege mir schon, welche Geschichten ich integriere, weil ich auch nicht möchte, also ich habe zum Beispiel auch bei der einen Geschichte von dem Mann, der sehr lange im Gefängnis war, bewusst nicht geschrieben, was er genau getan hat. Also ich deute das nur an.
Was deutest du an?
Der Mann, der 18 Jahre im Gefängnis war, er hat eine sehr schlimme Tat getan, die mich als Frau vor allem doch sehr, wie sagt man?
Abschreckt,
schockierte. Und also ich weiß, was er getan hat, er hat mir das auch erzählt. Und wie ich das dann aber geschrieben habe und wieder gelesen habe, merkte ich, dass es das nicht braucht, weil einfach das macht ihn nicht, es macht ihn nur verletzlicher und nicht unbedingt authentischer. Also wichtig ist ja, dass ich weiß, was er getan hat.
Aber als Leser fragt man sich ja tatsächlich.
Natürlich, also es ist auch klar, was er getan hat, wenn man es genau liest. Aber ich fand es da unnötig, dass
man. Du musst es nicht im Detail nochmal wiederholen.
Weil man sich sonst als Leser auch voyeuristisch fühlt. Und das war mir ganz wichtig, dass es eben nicht der Fall ist. Also ich finde, gewisse Geschichten oder auch Menschen muss man dann schon auch ein bisschen schützen.
Ist die Geschichte mit dem Straftäter die, die dir auch so emotional mit am schwersten gefallen ist? Oder gibt es da noch einen anderen Fall, wo du für dich einfach merkst, oh, der ist mir selbst so nahe gegangen, da muss ich mich auch selbst ein bisschen vor, ja, schützen, abgrenzen, wie immer man das nennen will?
Nein, diese Geschichte jetzt nicht im Speziellen. Also die war schon sehr emotional, auf jeden Fall. Aber es passiert mir immer bei diesen Begegnungen, dass ich das Gefühl habe, ich bin total unprofessionell, weil ich mich den Leuten gegenüber setze, zuhöre und total mitgehe mit dieser Geschichte. Der interessante Part passiert dann eher beim Transkribieren, also wo ich dann das ganze Gespräch nochmals höre.
Du hast aufgezeichnet und dann transkribiert?
Ja, ich zeichne das immer auf und transkribiere das dann und sehe mich dann auch natürlich aus einer anderen Perspektive und denke, oh Gott, wieso hast du da nicht nachgefragt? Oder oh, da bist jetzt diesen Menschen total auf den Leim gegangen, was der oder die da erzählt, das kann doch so gar nicht stimmen. Und dann frage ich natürlich nach und dann kann ich das so wieder ausbügeln. Aber diese Distanz ist ganz wichtig, glaube ich, nicht in dem Moment selbst, sondern in dem ganzen Prozess, wie die Geschichte zustande kommt. Also es sind ja auch nicht Geschichten, die innerhalb von 3 Tagen entstehen, sondern es braucht immer viel Zeit. Und es ist eben auch wichtig, dass man selbst wieder diese Distanz bekommen kann.
Die ja auch in Stufen passieren kann. Mhm. Also transkribieren kann ja schon distanzieren, dann nochmal drüber nachdenken, dann nachfragen. Also es ist ja wie so eine...
Und dann kürzen, ne?
Oh ja, kürzen das Schreiberlings liebste Tätigkeit.
Genau.
Frau Bucher, was haben Sie denn da gemacht? Da müssen jetzt aber irgendwie 200 Seiten noch raus. Ja. Ja. Wie viel sind es geworden? Ein paar 20 insgesamt.
20,
ne?
Genau. Und interessanterweise, ich hatte davor ja das Buch über die Liebe geschrieben. Gleiches Prinzip mit Protokollen zur Liebe. Da waren es, glaube ich, 30. Also es war gleicher Umfang, aber mehr Geschichten. Und das hatte damit zu tun, das fand ich ganz interessant, dass die Liebesgeschichten, die waren dramaturgisch betrachtet einfacher zu erzählen. Da konnte man im schlimmsten Fall auch einfach so eine kleine Nebenliebesgeschichte weglassen und die Geschichte war trotzdem verständlich. Hier beim Fehler war es wahnsinnig komplex. Da spielte so viel mit rein, also die Vergangenheit des Protagonisten und dann auch, wie er da eben wieder rauskommt. Da war Kürzen ganz schwierig.
Gina, kannst du sagen, was dich an dem Thema so fasziniert? Scheitern, Fehler?
Ich wurde interessanterweise oft gefragt, ob das jetzt die Konsequenz sei vom letzten Buch, weil ich ein Buch über die Liebe geschrieben habe.
Das ist alles so kaputt da draußen. Jetzt mal ich scheitern. Wie viele Geschichten hast du zweitverwertet? 15 Geschichten aus dem Liebesbuch sind jetzt auch wieder im Scheiternbuch drin.
Das wäre klug gewesen, ja. Nein, so ist es nicht. Dieses Thema hat mich völlig unabhängig von der Liebe fasziniert, weil ich festgestellt habe, dass sehr oft über Fehler berichtet wird im Sinne von Fehlern
Manko wollte ich jetzt gerade sagen.
Nein, kann man auch was Positives abgewinnen.
Genau andersrum.
Mhm. Scheitern ist gut, man muss das nur richtig sehen, man kann drüber reden und dann wird alles gut, so in dem Stil. War vor allem im Feuilleton eine Zeit lang ein großes Thema und dann habe ich eben zum Beispiel auch so eine Fuck-Up-Night besucht, wo sich Businessmenschen auf die Bühne stellen und recht flott über ihre Fehler oder über ihr gescheitertes Unternehmen erzählen und irgendwie hatte ich das Gefühl, dass da stimmt was nicht dran an dieser Erzählung.
Weil es nicht authentisch ist oder weil in dem Moment, wo ich auf die Bühne trete, es schon wieder darum geht, mit den anderen zu zeigen, wie cool ich doch bin, wie ich mit dem Scheitern umgegangen bin?
Weil ich die Frage falsch fand, weil ich finde, man muss bei den Fehlern nicht immer nach dem Zweck fragen. Also Fehler oder auch Scheitern scheint was Positives zu sein in dem Moment, wo man was Positives draus ziehen kann. Und das kann man aber eben nicht immer. Und da hatte ich so ein Aha-Erlebnis auf eben einer solchen Fuck-Up-Night. Da standen, ich glaube, das waren 3 so Start-Upper auf der Bühne, die haben nacheinander von ihren Erlebnissen erzählt. Das war alles recht cool und auch alles recht einleuchtend. Die sind halt insolvent gegangen und haben danach aber natürlich umso erfolgreicher was Neues gegründet.
Dann ist ja auch kein Scheitern, sondern eine Krise, die irgendwie überwunden ist.
Genau. Aber sie haben es natürlich trotzdem als Scheitern bezeichnet. Und dann kam aber ein Mann auf die Bühne, der von seinem privaten Scheitern erzählt hat. Der hatte irgendwie eine sehr geradlinige Karriere gemacht, lief alles super. Dann wollte er sich umorientieren, hat eine neue Ausbildung begonnen und ist damit komplett gescheitert. Ist auch in eine Depression geraten und versucht sich jetzt langsam wieder so aufzustellen. Und das fand ich sehr mutig, wie der da sich auf die Bühne gestellt hat und von seinen Erlebnissen erzählt hat. Das Interessante war aber die Reaktion des Publikums, weil viele waren enttäuscht. Also ich hörte so die neben mir, die dann so gesagt haben, ja, aber das ist doch gar kein richtiges Fuck-up. Und da habe ich mich so gefragt,
doch,
ja,
aber hallo.
Da habe ich mich echt gefragt, was denn hier eigentlich gerade passiert? Und ja, so habe ich mich dem Thema angenähert und dann mit der Zeit festgestellt, diese Businessmenschen, die haben völlig zu Recht einfach eine sehr gute Narration gefunden, um eben über Fehler machen und Scheitern sprechen
Scheitern
zu können.
Scheitern als Chance.
Scheitern als Chance, genau. Es ist aber natürlich längst nicht in allen Bereichen so.
Hast du für dich gemerkt, dass sich dein Umgang mit Fehlern nochmal verändert hat im Laufe des Arbeitsprozesses oder nach dem Buch jetzt ganz persönlich für dich?
Ich glaube, ich bin beruhigter unterdessen, weil ich einfach weiß, dass es immer eine Lösung gibt. Also ich weiß,
Ist das so, selbst bei der Ärztin, wo man so denkt, boah, die muss damit klarkommen, dass sie letztendlich einem Menschen ein falsches Mittel gespritzt hat und damit ein Leben ruiniert hat?
Nein, natürlich, man ist vor solchen Fehlern ist man nicht gefeit. Das kann einfach immer passieren. Und was will ich mich damit aufhalten, was in Zukunft sein könnte? Das bringt mir ja nichts. Ich muss einfach wissen, wenn es passiert, dann wird es eine Möglichkeit geben. Da bin ich mir ganz sicher. Nach all diesen Geschichten, die ich jetzt gehört habe, da kommen immer helfende Hände vor. Da kommt so viel Solidarität auch vor. Natürlich hat es Geschichten drin, die auf den ersten Blick Fluchtimpulse wecken, wo man am liebsten wegrennen möchte und nichts damit zu tun haben möchte. Aber gleichzeitig gibt es für alle einen Ausweg, zumindest die, die mit mir gesprochen haben. Und das finde ich letzten Endes doch sehr beruhigend.
Hast du das Gefühl, dass wenn du die Erlebnisse der Fuck-Up-Night so ein bisschen schilderst, dass das auch momentan noch der, weiß nicht, vorrangige Umgang mit Fehlern bei uns gesellschaftlich ist? Also, dass wir eigentlich uns auch so ein bisschen darin gefallen, zu sagen, ja komm, Scheitern als Chance, dann ist es ja auch schick, mal einen Fehler gemacht zu haben. Aber damit wird ja eine ganz andere Botschaft nochmal deutlich, als du die jetzt vielleicht auch in dem Buch hast.
Das ist natürlich dann so ein Kokettieren, ne? Das sagen ja,
genau,
auch viele Künstler, ich bin eh schon gescheitert. Ja, das ist pure Rhetorik, glaube ich. Also, das
in dem Moment, wo ich so darüber rede, tut es ja auch nicht mehr richtig weh. Also
genau.
Was nicht heißt, es muss immer richtig wehtun, ja, aber...
Ich dachte anfangs, ja, okay, Fehler lernt man vielleicht nicht unbedingt etwas draus oder zumindest nicht direkt, aber es ist vielleicht ganz gut, drüber zu reden. Und unterdessen habe ich gemerkt, vielleicht muss man da auch nicht immer drüber reden. Ist ein bisschen blöd nach so einem 250-seitigen Buch.
Ja, ich habe jetzt hier gekommen.
Ja, also das finde ich, es kommt halt extrem darauf an, was es für eine Art von Fehler natürlich ist. Also zum Beispiel Fehler bei der Arbeit ist bestimmt total wichtig, dass man darüber spricht und auch auf eine gute, konstruktive Art und Weise. Aber so im privaten Bereich frage ich mich manchmal schon, wie wichtig das ist tatsächlich ist, dass man da im großen Kreis darüber spricht. Im Kleinen natürlich. Die Mitmenschen wollen ja schon wissen, was mit einem passiert ist.
Ja, oder sind auch davon betroffen.
Sind auch davon betroffen. Aber sich auf eine Bühne zu stellen, also das hat dann schnell auch was von, ja, auch so an den Pranger stellen und irgendwie, ich weiß nicht, das...
Ja, kriegt andere Botschaften, als es geht nicht mehr nur alleine darum, wirklich mit dem Fehler oder mit dem Scheitern zu arbeiten. Hast du dich selbst nochmal mehr reflektiert? Keine Ahnung, du guckst auf so ein Jahr zurück oder was auch immer und sagst dann, ach guck mal, an den Stellen bin ich alles gescheitert? Also ist es dann mehr, der Blick sensibilisiert sich ja auch in so einem Prozess.
Nein, aber was ich sehr faszinierend fand, war, dass Männer und Frauen offensichtlich bei der Arbeit besonders unterschiedlich auf Fehler reagieren.
Oha, ich habe so ein Klischee im Kopf gerade.
Ja. Also das beobachte ich selbst auch immer wieder oder da komme ich auch immer wieder selbst in solche Situationen. Und das habe ich dann auch versucht zu klären, indem ich...
Zum Beispiel?
Ich habe mit Managerinnen gesprochen und sie gefragt, reagieren Männer und Frauen unterschiedlich auf Fehler? Und die haben mir interessanterweise unisono bestätigt, ja, tatsächlich. Und zwar benennen Frauen viel schneller Fehler als Fehler, während Männer einfach weitermachen und sich offenbar fragen, wie komme ich da wieder raus? Und Frauen viel mehr danach fragen, was ist da eigentlich passiert und wie bin ich da reingeraten? Und ideal wäre natürlich eine Mischung zu haben, ne? Dass man zwar den Fehler erkennt, sofort versucht, den zu korrigieren, indem man weitermacht, aber natürlich dann sich schon auch überlegt, wie das überhaupt hat passieren können.
Ich glaube, in der Businesswelt sagt man ja auch, wenn scheitern, dann früh.
Ja.
Verursacht auch weniger Kosten,
ja,
wenn man früh scheitert. Wichtigste Lektion für dich?
Wichtigste Lektion, dass man improvisieren, also dass man dass es durchaus Möglichkeiten gibt. Man kann ja, wenn ein Fehler passiert ist, kann man erstmal den Fehler erkennen. Man kann sich entschuldigen. Man kann im schlimmsten Fall Strafe aussitzen, Buße bezahlen. Und man kann aber vor allem sich gnadenlos ins Gesicht sehen und versuchen, seine eigene Fehlbarkeit aushalten.
Das ist aber auch anstrengend emotional.
Das ist anstrengend, total. Also solange es nicht nötig ist, muss man das ja nicht tun. Aber in dem Moment, wo es passiert, ich glaube schon, dass das geht. Und wichtigste Erkenntnis ist schon, eben, es gibt immer eine Möglichkeit, um da irgendwie rauszukommen.
Gibt es eine Lieblingsgeschichte? Warum auch immer?
Nein, das wäre wie, wenn man mich jetzt fragen würde, ob ich eines meiner Kinder am meisten lieben würde.
Auch darauf kannst du gerne antworten.
Ja, nein. Nein, also wirklich einzelne Geschichte nicht, aber bestimmte Momente. Also
Lieblingsmomente?
Lieblingsmomente, ja. Verschiedene. Also eben so der Moment, wie ein Straftäter realisiert, dass die Opfer spüren, dass er etwas wirklich bereut und seine Entschuldigungen annehmen, das finde ich schon sehr berührend. Also wie die dann darauf reagieren, so völlig vor den Kopf gestoßen. So wie die Opfer, die sind auf meiner Seite, verstehe ich jetzt gar nicht. Weil die sich das einfach nicht vorstellen können. Das fand ich sehr berührend. Das kommt, glaube ich, an zwei Stellen vor. Oder auch der junge Mann, der einen Versicherungsbetrug gemacht hat und dann beginnt sein Leben aufzuräumen und sich beginnt bei seinen Mitmenschen zu entschuldigen und dann eben auch versucht, diesen Versicherungsbetrug, der nie aufgefallen wäre, also der ruft dann bei der Versicherung an und sagt, was passiert ist. Und die sind natürlich völlig perplex, sind aus allen Wolken gefallen und bezahlt dann diese Schulden zurück. Das fand ich sehr...
Also schon auch die Momente, wo so menschliche Größe...
Ja.
Spürbar und auch, erlebbar wird.
Was er dann auch erlebt. Also er entschuldigt sich für seinen monströsen Fehler quasi. Und die Leute von der Versicherung stellen sich dann aber sofort auf seine Seite und versuchen, diese Zahlungsmodalitäten so zu gestalten, dass er nicht sofort wieder auf die Nase fällt.
Hm. Und auch nochmal schön, weil man vielleicht erwarten würde, dass die anders reagieren.
Genau. Ja.
Also der Gedanke, dass tatsächlich in dem Moment, wo ich einen Fehler sehe, vielleicht auch eingestehe, das mit der Hilfe dann doch auch vielleicht schneller passiert, als wenn ich versuche, mich da sonst irgendwie rauszulavieren.
Genau. Und auch ein ganz schöner Moment ist noch der Mann, der sehr lange im Gefängnis war und im Gefängnis realisiert hat, was er da für eine monströse Tat begangen hat und sich eigentlich das Leben nehmen wollte und der Gefängnisseelsorger ihm anbietet, ein Stück seiner Schuld zu tragen. Und der Straftäter Jahre später zu diesem Gefängnisseelsorger zurückgeht und sagt, du kannst mir die Schuld jetzt wieder zurückgeben, ich kann sie jetzt alleine tragen. Das war so, wow.
Das ist eine von 20 Geschichten. Der Fehler, der mein Leben veränderte, heißt dein Buch. Gina Bucher, heute Abend zu Gast in Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk. Danke, dass du uns von Fehlern und dem Umgang damit erzählt hast.
Gerne, danke.
Und ich bin nächste Woche wieder da. Bis dann, Sven Preger, macht's gut. Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk.
Jeden Mittwoch um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.